Als ich eingeladen wurde, in der alten Schmiede über Bruno etwas zu machen in diesem Rahmen, dachte ich, es handelt sich wahrscheinlich um ein Publikum, was keine besondere Vertrautheit mit dem Gegenstand erwarten lässt. Deswegen fange ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, pädagogisch an. Hätte nicht erwartet, dass wir hier gleich mitten hinein in die Debatte kommen, aber so habe ich es halt aufgeschrieben. Die Texte, auf die ich mich beziehe, sind auch noch einmal die heroischen Leidenschaften und die zwei Gedächtnistraktate, der allererste und der allerletzte. Was ich machen möchte, weil es ja um Poesie eben auch geht, einige der Grundbegriffe von Bruno vorzustellen, die mir für heutige Poetiken wichtig zu sein scheinen. Bruno dachte, lehrte und schrieb in einer Zeit, in der die neuen Wissenschaften sich herauszubilden begannen. Kopernikus hatte den Himmel geöffnet und durch Berechnungen gezeigt, dass der Augenschein trug, dass das Zentrale und Stabile, die Erde, weder zentral noch stabil war, sondern ein Planet unter Planeten, die sich um ein Zentralgestirn, die Sonne, bewegten, die fortan also nur noch für unsere Augen auf- und unterging, nicht mehr wirklich oder in Wahrheit. Vesalius hatte Schicht um Schicht den Körper geöffnet und eine außerordentlich komplizierte Maschine zutage gefördert, die die alte Analogie von Makrokosmos und Mikrokosmos verabschiedete und die den Unterschied von männlicher und weiblicher Anatomie demonstrierte. Die waren bis dahin ja eines anatomisch. Etwas früher hatte Paracelsus die Wirkkräfte von Pflanzen und Mineralien durch chemische Analyse nachgewiesen. Etwas später würde Galilei davon sprechen, dass das Buch der Natur in Zahlen und geometrischen Figuren geschrieben sei. Alle diese Blickwechsel gründeten in dem entstehenden Bewusstsein, dass es eine Realität hinter der Realität gäbe, die nicht mehr mit den Sinnen oder der Anschauung zu erfassen wäre, auch nicht mehr aus dem Offenbarungswissen ihre Legitimation bezöge, sondern die auf eine Naturgesetzlichkeit zielte, die objektive und jederzeitige Geltung und Gewissheit hätte. Es gäbe dann nur noch richtig oder falsch. Die Natur wäre homolog dem sie erkennenden, berechnenden Bewusstsein gebaut. Ich weiß, dass ich hier grob vereinfache, dass der Prozess, der zur Herausbildung eines neuen Rationalismus einerseits, eines neuen Empirismus andererseits führte, lang und widersprüchlich verlief und auch anders hätte ausgehen können. Aber es braucht, denke ich, den Hintergrund der Tendenzen des Zeitalters, um davor die Besonderheit Brunos zu profilieren. Brunos Denken ist nicht rational. Es gibt bei ihm eine Strukturaffinität nicht zwischen der erkennenden und der mathematischen Vernunft, sondern zwischen dem erkennenden und dem poetischen Geist. Das Denken schreitet nicht linear fort, es bewegt sich in Kreisen, Spiralen, Vernetzungen. Aufgrund des dem Menschen eingeborenen spekulativen Prinzips sind Denken und Sein identisch. Das heißt, es ist immer mein Denken, das das Sein denkt. Und das heißt auch, dass es töricht wäre, dem Denken des Seins eine objektive Gewissheit zusprechen zu wollen. Bei Bruno ist alles in Bewegung, alles in einem dynamischen Prozess steter Metamorphose begriffen. In der Natur scheint alles Differenz, Verschiedenheit, Gegensatz, Contraria zu sein, aber im Geist können wir das Verschiedene einen und umgekehrt das eine diversifizieren. So können wir den Kriegsgott Mars und die Knoblauchzehe zusammensehen, aufgrund ihrer gemeinsamen Eigenschaften des Scharfen und Beißenden. So können wir andererseits in der Liebe auch den Hass finden, weil beide der gleichen dynamischen Wurzel entstammen. Bruno kennt ein dreistufiges Modell des Seins. Ganz oben befinden sich die Ideen, die sind bei Gott. Darunter zeigen sich die Vestigia, die Spuren dieser Ideen, und diese umfassen die ganze Natur. Ganz unten stehen die Umbrae Idearum, die Schatten der Ideen, nicht die Schatten der Spuren, wohlgemerkt. Und eben diese sind es, durch die der Mensch über die Natur hinweg sich einen Vers auf die göttlichen Ideen zu machen versucht, durch Wörter, Bilder und Zeichen. Das ist sehr merkwürdig in einer Zeit sich beschleunigender Naturforschung, dass der Mensch in sich selbst ein Vermögen haben soll, und zwar ohne Offenbarungsglauben, Theologie oder Mystik, die Ideen des Seins zu erkennen. Damit wird der schöpferischen Potenz des Menschen eine ungeheure Eigenmächtigkeit und Leistungskraft gegenüber der Natur zugesprochen, wie sie bisher allenfalls von Renaissance-Künstlern zu vernehmen gewesen war, die sich ja aber ihrerseits an der Natur orientierten. Die einschlägige Stelle in der ersten Memoria-Schrift De Umbris Idearum von 1582 lautet: So wie die Ideen die ursprünglichen Formen der Dinge sind, nach denen alles, was entsteht und vergeht, geformt wird, und nicht nur in Bezug auf das, was hervorgebracht und zerstört wird, sondern auch auf das, was hervorgebracht werden und untergehen kann, so ist es auch wahr, dass wir in uns selbst die Schatten der Dinge herausformen können. Zitat Ende. Später wird von der Idee der Natur, also nicht Vestigium Spur, sondern Idee, die Rede sein, als einem inneren Künstler, der durch stetiges Versuchen und Experimentieren unzählige Entdeckungen mit unvorhersehbaren Ergebnissen macht, die zum Beispiel andere Naturen als die uns bekannte ergeben können. Formar altre nature. Brunos Ziel ist also nicht eine Doppelung der Natur im Sinne eines Naturgesetzes oder der künstlerischen Mimesis. Sein Ziel ist letzten Endes das Herausmanipulieren neuer Welten, neuer Naturen, so wie er zur Annahme zahlloser Sonnensysteme und eines expandierenden Kosmos gelangt war. Welches ist nun aber das Vermögen, das uns zu solchen extraordinären Sichtweisen prädisponiert? Es ist der Spiritus Fantasticus. Im letzten Memoria-Traktat, dem letzten veröffentlichten Werk Brunos überhaupt, dessen Druck er nicht mehr überwachen konnte, De Imaginum Signorum et Idearum Compositione, Frankfurt 1591, findet sich folgende Definition: Die Fantasie ist der Sinn der Sinne, denn der Spiritus Fantasticus ist das allgemeinste Sinnesorgan und der eigentliche Leib der Seele, doch bleibt er verborgen und arbeitet in uns drin. Er besetzt den besten Teil des lebendigen Organismus und okkupiert gewissermaßen die Zitadelle des Organismus. Zitat Ende. Das heißt, dass die Einbildungskraft, nicht der logisch schließende Verstand, für unser Denken und Erkennen konstitutiv ist, wobei dann freilich Geist, Mente und Verstand, Faculta Rationale, hinzukommen müssen. Die Einbildungskraft sieht in den Dingen die Vielfalt und Verschiedenheit, den dynamischen Wechsel, während der Geist das zusammenfassende Eine zu erkennen versucht, was ihm nebenbei nie gelingt, und die Verstandeskraft hat als vermittelnde Instanz die Aufgabe, die Vielfalt der Optionen in ihrer Koinzidenz, auch in ihrer möglichen Vereinheitlichung, gleichsam mechanisch zusammenzufassen und darzustellen. Das scheint der Sinn der rotierenden Gedächtnismaschinen zu sein. Dabei geht es nicht darum, die wirklichen Dinge zu erfassen. Das geht gar nicht, denn die Dinge bleiben ja die, die sie sind, und sie hinterlassen nur unterschiedliche Schatten in dem sie wahrnehmenden Bewusstsein. Es geht um ein Erfassen des inneren Sinnes der Dinge, wie man Spiritus Fantasticus übersetzt hat. Und das entspricht ungefähr dem, was der heilige Thomas Quiditas, die Washeit eines Dinges, genannt hat. Joyce-Leser werden sich erinnern. Aber die Fähigkeit der Seele, aufgrund von Eindrücken der äußeren Sinne, Bilder der Dinge in ihrem inneren Sinn, Spiritus Fantasticus, zu malen, das heißt zu entwerfen und festzuhalten, hat zur Folge, dass ihre Bilder als solche von der Gegenwart der Dinge unabhängig sind. Und nicht nur das. In der unabschließbaren Kombinatorik können Dinge entstehen, die es in der vorfindlichen Wirklichkeit gar nicht gibt, die Dinge ihrer Möglichkeit nach, die Dinge der Poesie. Wenn man die brunianischen Dinge Bewusstseinstatsachen nennt, muss man aber sofort hinzufügen, dass dieses Bewusstsein dieses Denkens leibgebunden ist, denn der Spiritus Fantasticus nistet ja in unseren Organen, wo ihn kein Rationalismus vermuten würde. Die Leibgebundenheit der Einbildungskraft ist für Bruno ebenso zentral wie das notwendige Zusammengehen von Herz und Intellekt. Wir müssen mit dem Herzen denken und mit dem Verstand fühlen und empfinden. Daraus entsteht keine Bewusstseinsphilosophie, daraus entsteht Poesie. Das in eins von leibgebundener Fantasie, Empfindung und Denken bedeutet eine unhintergehbare Stärkung des Ichs, des schreibenden Ichs, das damit nur gleichsam als Exempel fungiert. Bruno nennt Voraussetzungen, gibt Anleitungen und es ist an mir, die Trias in mir selber aufzuspüren und kreativ werden zu lassen. In einer Zeit, die sich zunehmend auf einen Regelkanon nach antikem Vorbild glaubte, verpflichten zu sollen, war Bruno mit seinen Parametern für Dichten und Erkennen als Optionen des Individuellen, des Jemeinigen, also wiederum unzeitgemäß. Einzig das Genie Shakespeare, der wenige Jahre nach Brunos Weggang nach Paris in London auftauchte, dürfte die Lektion gelernt haben. Er dürfte auch den 1585 in England geschriebenen, Philip Sidney gewidmeten, letzten der italienischen Dialoge gekannt haben, Degli eroici furori. Mit der Leidenschaft, man könnte Furor auch mit Besessenheit übersetzen, wird noch einmal ein neuer Zusammenhang hergestellt, der konstitutive Zusammenhang von Leidenschaft und Erkenntnis. Das Denken in Gegensätzen ist die Grundbedingung der Leidenschaft. Immer über das hinausfragen zu wollen oder geradezu zwanghaft zu müssen, was erreicht ist, in einem infiniten Progress rastloser Bewegung und Verwandlung, getrieben vom Begehren nach dem jeweils anderen. Der heroisch-Leidenschaftliche ist der, der sich diesem inneren Sperrfeuer aussetzt, auch wenn er daran zugrunde geht. Es ist ein riskiertes, maßloses Denken, ohne die klassischen Werte von Mitte, Besonnenheit oder Gelassenheit. Um die Dynamik dieses Ausgesetztseins vorzuführen, wählt Bruno das Modell der höfischen Liebe. Der heroisch Liebende umwirbt ein Objekt der Begierde, das sich ihm immer entzieht und dem er doch in der Unersättlichkeit seines Begehrens auf immer verfallen bleibt. Daher ist die heroische Liebe so quälend, ich zitiere, denn sie freut sich nicht wie die tierische Liebe an dem, was ist, sondern sie freut sich auf die Zukunft und das, was nicht ist. Zitat Ende. Unerfülltsein ist also für die höfische, heroische Liebe, für die Dynamik dieser Form des Erkennens konstitutiv. Die Seele, heißt es, befindet sich immer in einer kreisförmigen Art der Annäherung und Bewegung. Denken und Erkennen, Fühlen und Fantasieren bleiben also notwendig approximativ. Wenn in steter Mobilität das Höchste im Niedrigsten, das Niedrigste im Höchsten sich findet, wird man auch kaum von einer neuplatonischen Stufenleiter sprechen können, auf der man vom sinnlich Wahrnehmbaren der Phänomene aufsteigt, zur unsinnlichen Wahrheit des Einen oder zur Unio Mystica mit Gott. Vielmehr ist im gleichzeitigen Auf und Ab, wie bei einem Rad, alles da und alles entzogen. Und wenn dieses alles eine Funktion unserer Psychophyse ist, des Verbundes von Herz, Verstand und Spiritus Fantasticus, durch die Leidenschaften auf eine Umlaufbahn gesetzt, kann man am Ende auch ganz auf die Anschauung, die sinnliche Wahrnehmung verzichten unterdrückt das Sehen, heißt es. Und dann, und man sieht auch mehr, wenn man die Augen vor den Erscheinungen verschließt, als wenn man sie öffnet. Aber wie können wir denn das Innere nach außen projizieren? Welches Instrumentarium gibt es, das prinzipiell Unfassliche in seiner Vorläufigkeit fasslich zu machen? Dieses Instrumentarium ist die Sprache. Durch Sprache wird für Bruno die Welt konstituiert. Die Dialoge über die heroischen Leidenschaften haben ihre Angelpunkte in Sonetten und Kanzonen, davon war vorhin schon die Rede, in denen das brunianische Denken sich kristallisiert und deren Auslegung den Inhalt der Dialoge ausmacht. Wichtiger für eine heutige Frage nach den Entstehungsmöglichkeiten von Poesie ist aber seine Kombinatorik, die er in seinen Gedächtnismaschinen in immer wieder anderen Verknüpfungsregeln fixiert hat. Bruno benutzt die Sprache in Analogie zur Flüchtigkeit und Wechselhaftigkeit der Erscheinungen, des Fühlens und Denkens, was für ihn heißt, dass die Wörter keine einmalige, festgelegte Bedeutung haben, dass ihre Bedeutung abhängt von der Konstellation, in der sie stehen, und dass auch diese Bedeutung bei der nächsten Drehung des Rades sich wieder ändert und dass sogar der lexikalische Referenzbezug zerrissen sein kann, weil die Wörter nur noch auf sich selbst verweisen. Von den vielen kombinatorischen Verfahren nenne ich nur einige wenige. So bedenkt er die Ähnlichkeit von Wortanfängen und Schlüssen, Kopf und Schwanz, wie er das nennt, und gelangt für den Kopf von Asinus zu Asylum, von Generans zu Genesis, von Parturiens, also gebärend, zu Paralipomena, den nicht-kanonischen Büchern der Bibel. Für einen Schwanz bringt er Templum und Contemplatio, für die Ähnlichkeitsbeziehung eines ganzen Wortes Speculum und Speculatio. Durch reine Lautassoziation erinnert, wie er sagt, Equus an Equus, Vitis, die Rebe, an Vita. Andererseits benutzt er sogenannte Summationsschemata. Wir haben vorhin schon eines gehört, was er negativ bewertet. Caro plus Nix plus Fex, also Fleisch. Nein, das haben wir nicht gehört. Fleisch plus Schnee plus Exkrement ergibt Carnifex, den Verbrecher. Granum, also das Korn, Vitis, Rebe, und Pirum, die Birne, ergibt Grande Vituperum, also den großen Tadel. Cor und Nix, das hatten wir, führt zu Cornix, also Herz, und Schnee führt zum Raben. Negativ gewendet, aber er verwendet ganz ähnliche Beispiele sozusagen in positiver Weise, weil eben etwas Neues generiert werden soll, für das in unserem diskursiven Verstand nicht vorgesorgt ist. Gewiss sollte man nicht vergessen, dass die anscheinend frei flottierenden Wörter im Dienst der Gedächtniskunst stehen, bei der es darauf ankommt, durch Zusammenwirkung des gerade weit Entfernten oder Gegensätzlichen die Merkbarkeit zu fördern. So, wenn liebliche Früchte das Abstraktum Vituperum erinnern machen sollen. Aber da die Wege solcher Eselsbrücken hin und zurück viel zu lang sind, dürfte niemand die Mühe auf sich nehmen. Nein, die Bedeutung der rotierenden Räder liegt in der situationsentbundenen Verwendung aller sprachlichen Elemente, in der kombinatorisch gelenkten Anschlussmöglichkeit aller Elemente an alle, wodurch eben auch Fügungen entstehen können, die in der konventionellen Verwendung von Sprache nicht vorgesehen sind und denen in der wiedererkennbaren Wirklichkeit nichts entspricht. Von den vielen Verfahren, die Bruno erfand, um Wörter in Merkbilder, diese wiederum in Wörter zu verwandeln, greife ich nur noch eines heraus, weil es ausgeht von einem klassischen, allbekannten Text und aus ihm einen Subtext heraustreibt durch Transformationen, die auf die Anagrammmethode des späten Saussure oder die Dekonstruktion vorausweisen. In einem Siegel mit dem Namen Proteus im Haus der Mnemosyne demonstriert Bruno den proteischen Prozess an den Anfangszeilen der Aeneis. Arma virumque cano, troiae qui primus ab oris, Ende der sechsten Zeile, Venit. Venit. Ich besinge die Waffen und den Mann, der als erster von den Küsten Trojas kam. Daraus wird ein bewaffneter Mann, Amatus Vir, Primus als erster, wird zum Fürsten, ab Oris von den Küsten zu Orans betend. Also der bewaffnete Mann kam als erster, als betender Fürst von Trojas gestaden nach Italien. Italie fatu profugus laviniaque venit littora. Er kam also auf der Flucht vor dem Schicksal an Lavinias Küsten. Lavinia, eine Ortsbezeichnung, weist aber auch schon voraus auf den Namen seiner künftigen Frau, zu der ihn der Wind trägt, aus Venit wird Ventus, und die ihm viele Kinder gebären wird, aus Venit wird Venta. Und so immer weiter, bis Bruno aus den beschreibenden Eingangszeilen durch Wortanklänge, gelenkte Assoziationen nicht nur Programm und Verlauf des ganzen Epos, sondern zugleich Ursprung und Weite des gesamten Kosmos extrapoliert hat. Primus impliziert nämlich auch Principium, den Anfang. Littora, die begrenzenden Küsten erinnern durch Fluxus und Refluxus, aber eben auch e contrario an das Unbegrenzte. Wenn ein Begrenztes gegeben ist, ist damit nach seinem Gesetz des absoluten Widerspruchs, der enthalten sein muss in einer Setzung, eben auch das Unbegrenzte. Da Littora unüblicherweise von ihm mit Doppel-T geschrieben, also besonders markiert ist, sollen wir vielleicht auch, er sagt es nicht, an die Littera, die Buchstäblichkeit denken und vielleicht Litura, die Änderung der Buchstäblichkeit auf der Wachstafel. Durch Bruno lernen wir in den ersten drei Zeilen die Aeneis und durch sie den gesamten Kosmos in einer Weise lesen, von der wir bisher gemeint hatten, erst Finnegans Wake habe derlei Kontraktionen in die Welt gesetzt und den entsprechenden Entschlüsselungsbedarf unabdingbar gemacht. Von Joyce wissen wir ja im Übrigen, dass er als junger Mann die Gedächtnistraktate Brunos studierte in der kleinen Marsh's Library in Dublin, die kein Mensch je betrat, außer Joyce. Sprache als Generator, als autopoetisches System, das in ständiger Bewegung ist und durch das Bedeutungen erzeugt werden können, die dem beabsichtigten Zugriff entzogen sind, weil sie dem internen Spiel der Sprache ihrer Silben, Laute und Buchstaben folgen, das ergibt Weltentwürfe, Gegenwelten, die mit mimetischen Verdoppelungen nichts mehr zu tun haben. Einer Zeit, die sich anschickt, die Welt mit mathematischen Methoden zweifelsfrei oder wenigstens zureichend erklären zu wollen, hält Bruno die Unvorhersehbarkeit und prinzipielle Unabschließbarkeit des in der Sprache und im Spiritus Fantasticus begründeten Menschendaseins entgegen. In der Polyvalenz der Sprache liegt die Vielheit der alternativen poetischen Weltentwürfe, die mit der Utopie wissenschaftlicher Welterklärungen nie zur Deckung kommen können, die uns aber in unserer exzentrischen Conditio Humana mehr angehen als diese, vielleicht gerade heute noch mehr denn je.
Das war der Live-Mitschnitt von zwei Vorträgen, die am 3. Oktober 2002 im Literarischen Quartier in der Alten Schmiede in Wien gehalten wurden, und zwar von Angelika Bönke-Wallon zu Giordano Brunos Aschermittwochsmahl und von Klaus Reichert über Poetiken von Giordano Bruno.
Deixou o vento sofrer mais.